Und vor allen Dingen, Jesus, genießen wir es, dass du hier bist. Ich bin so begeistert darüber, Gott, dass du dein Reich immer mehr ausbreitest, hier und jetzt. Ich bin so berührt davon, dass du uns gebrauchst, es übernatürlich auf die Erde zu bringen. Aber noch mehr bewegt es mich, dass du dich selber offenbarst, Herr, und dass wir deine Gegenwart haben und immer mehr erleben werden, die uns heil macht, frei macht. Oh Gott. Amen. Amen. Ich möchte, guten Morgen erstmal. Ich möchte heute mit euch vom Anfang bis zum Schluss der Bibel kommen. Schaffen wir das? Nein, das werde ich natürlich nicht. Aber ich werde tatsächlich fast an den Anfang gehen. 1. Mose oder Genesis oder wie es bei euch heißt, Kapitel 1 ab Vers 26. Zwei Verse. 1. Mose 1, 26 bis 27. Hier geht es um die Erschaffung des Menschen. Gott sagte, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. Über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau, schuf er sie. Ganz nebenbei, was war seine Ansicht über sein Werk der Menschen? Wie hat er das beurteilt? Nochmal bitte. Oh, ja. Die Hälfte der Leute hier sind davon überzeugt, dass die Menschen sehr gut sind. Aber mir geht es jetzt eher darum, er schuf den Menschen, er machte den Menschen. Es sind zwei verschiedene Worte hier. Vers 26 heißt es machen. Machen bedeutet, aus einer Substanz, die bereits existiert, etwas zu formen. Ein Vers später steht hier das Wort erschaffen. Und hier, das ist ein anderes Wort, hier bedeutet es, etwas zu formen aus einer Substanz, die noch nicht existiert. So wurden wir gemacht. Das sind zwei Stufen. Ja? Ich erkläre euch das. Als Adam aus dem Staub der Erde von Gott gemacht wurde, da machte Gott den Körper. Der Körper an sich. Aber er lebte noch nicht. Er hatte nicht wirklich ein Sein. Er existierte noch nicht. Und dann geht es weiter. 1. Mose 2 lese ich hier mal mit dazu. Vers 7. Da wird es noch ein bisschen näher erläutert. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden. Und dann heißt es weiter. Und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also im zweiten Schöpfungsschritt, wenn man das mal so sagen darf, blies Gott die Substanz, die nicht auf der Erde existierte. Habt ihr es noch in Erinnerung? Erster Schöpfungsschritt. Etwas zu machen aus Substanz, die auf der Erde existiert. Er formt daraus etwas. Zweiter Schöpfungsschritt, etwas zu tun aus einer Substanz, die nicht auf der Erde existiert. Und das war der Atem Gottes. Er blies ihn hinein. Er nimmt Substanz, nämlich sich selber. Wow, er bläst sich selber hinein in die Menschen. Du trägst die göttliche DNA in dir. Wusstest du das? Das kann doch nicht jeder glauben hier. Gott bläst sich selber hinein. Unser Innerstes ähnelt Gott. Also als Gott in den Menschen hineinblies, erst dadurch wurde er lebendig. Erst dadurch existierte er. Also wir, was für einen Wert legen wir oft so auf unsere Hülle, ja, auf unseren Körper und beurteilen uns da, danach. Das war aber nur der erste Schöpfungsschritt. Gemacht aus irdischem Staub. Der zweite Schöpfungsschritt. Und das ist dein eigentliches Wesen, deine eigentliche Existenz. Nämlich, dass er sich selber hineinblies in dich. In Offenbarung 21. Jetzt komme ich doch von 1. Mose bis Offenbarung. Wow, das geht ja schnell. Da steht, der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Hier steht übrigens nicht, siehe, ich erschaffe alle neue Dinge. Ja, also es wird also noch was Neues, sondern er macht alles, was er vorher erschaffen hat, neu. Versteht ihr den Unterschied? Jesus stellt alles wieder her. Und deswegen müsst ihr mit mir mal zu Johannes 20 gehen. Wenn ihr nämlich bis jetzt noch nicht überzeugt seid, was unser eigentliches Wesen ausmacht, dann jetzt, hoffe ich zumindest. Oh Gott, überführe uns jetzt hier mehr. Johannes 20, Vers 21 und 22, da steht, da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, zu wem eigentlich? Hier sind die Jünger gemeint. Die Jünger kurz bevor Jesus ging, hier geschah noch nicht die Geistesausgießung von Apostelgeschichte. Ja? Habt das mal schnell im Hinterkopf. Friede sei mit euch. Nochmal. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wiederherstellung von 1. Mose 2. Sie bekommen neu die DNA Gottes hineingehaucht. Wow. Hey Leute, das ist eigentlich schon genug von Predigt heute. Wir bräuchten nichts anderes heute hören. Das ist so krass. Er haucht dich an. Er bläst sich selber in dich hinein. Wow. Meine Güte, wie oft haben wir so sehr Wert gelegt auf unseren Körper. Ja, wir wollen ihn ja auch nicht verleugnen oder keine Ahnung was. Aber das ist dein Sein. Es ist deine Existenz. Es ist das, was dein Wesen ausmacht. Das Gott sich selber sich in dich hineinhaucht, seine DNA in dich hineingibt. Nun, ich gehe trotzdem mal weiter, sonst wäre es keine richtige Predigt. 5 Minuten, das ist zu kurz. Amen. Das Problem ist, vielleicht ist da der ein oder andere mit mir eins, dass unser Denken so lange Teil der gefallenen Natur war und teilweise ja jetzt noch ist. Manchmal kommt zum Beispiel so ein Gedanke auf wie, wird Gott wirklich mich heilen? Wird Gott wirklich uns versorgen? Wird Gott wirklich mir eine neue Arbeitsstelle geben? Wird Gott wirklich meine Ehe wiederherstellen? Wird Gott wirklich, kennt ihr sowas? Wird Gott wirklich? Punkt, Punkt, Punkt. Warum denken wir so? Oft, weil unsere Erfahrung mir sagt, dass Gott es oft nicht getan hat. Man hat so Beispiele im Hinterkopf von einem selber oder von anderen. Und aus diesem Grund grenzen wir Gott ein. Wir grenzen ihn ein in dem, was er tut. Wir grenzen ihn ein in dem, wie wir uns sehen. Und in meiner Vorstellung die geht quasi, die hängt sich an die Erfahrung dran. Ja, damals hat Gott es auch nicht getan. Es geht so schnell, ja, merkt ihr das? Habt ihr das schon selber erlebt? Aber Gott möchte das wiederherstellen. Gott möchte wiederherstellen, wie, wer er ist. Er möchte in uns wiederherstellen, das Bild, wie er ist, wer er ist. Aber nicht nur das, sondern er möchte wiederherstellen unsere Schau, wer wir sind. Wer wir sind als Abbild dessen, dass er in uns lebt. Wow. Habt ihr es verstanden? Er möchte wiederherstellen die Schau, wer wir sind, nämlich ein Abbild dessen, wer er ist, in uns und durch uns. Das will Gott wiederherstellen. Ihr dürft wirklich meinen Amen sagen zwischendurch, dass ich merke, ja, ihr könnt mir folgen und ihr stimmt dem auch zu. Ihr denkt nicht, dass es eine Lüge ist, ja. Manchmal hält einem die Angst, enttäuscht zu werden, davon ab, und dass wir einen hohen Glaubenslevel haben, Hoffnungslevel, wirklich zu hoffen, Gott greift ein. Und dann bewegen wir uns in Bereichen, die uns irgendwie menschlich machbar erscheinen, aber wir begrenzen Gott damit. Wir grenzen ihn ein, wir haben eine falsche Schau über ihn. Ich bitte Gott nur um solche Dinge, die mir irgendwie möglich erscheinen. Aber Gott sagt dir heute Morgen ganz neu, ich werde nicht entsprechend deiner Erfahrung handeln, sondern ich werde entsprechend meines Wesens handeln. Stimmt ihr mit dem überein? Ich werde nicht entsprechend deiner Erfahrung handeln, sondern ich werde entsprechend meines Wesens handeln. Merksatz. Schreib ihn dir auf, sonst vergisst du ihn. Ich sehe euch nicht aufschreiben. Wenn Gott uns alles gibt, wo ist es denn dann? Wo ist es? Pause. Wir können ja jetzt Werbung einkriegen. In Kolosser 1, Vers 27 steht: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich füge dem Römer 8, Vers 32 hinzu, wo steht: Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er, also Gott Vater, uns mit ihm, also seinem Sohn, nicht auch alles schenken? Sag mal alles. Sag nochmal alles. Wie sollte er, der Vater, uns mit ihm, nämlich dem Sohn, nicht auch alles schenken? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie sollte Gott Vater uns mit Jesus nicht auch alles schenken? Also ich ziehe die Schlussfolgerung, dass alles, was ich brauche, das steht mir zur Verfügung. Die Substanz dessen, die ist da. Und das möchte Gott wiederherstellen. Diese Schau möchte Gott wiederherstellen. Gott möchte, dass wir uns seine Güte neu vorstellen können. Vorstellen können, was es heißt, dass Gott hineinkommt in mein Leben. Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Gott möchte, dass wir erkennen, was er für uns bereithält. Und hier wird er unser Denken stretchen müssen. Hier müssen wir altes Denken ablegen. Psalm 19, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnes meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. In der anderen Übersetzung steht hier, das Sinnen meines Herzens, das meditierende Denken, lass es auf dich ausgerichtet sein. Wirklich aus, sich so hin. Oh, Steffi hat letzte Woche gepredigt. Dieser Ausdruck hat mir gefallen. Zum Bibellesen. Dass wir kauen, Bibel zu lesen, dass wir die Worte und dass wir das, was wir lesen, dass wir es wirklich kauen. Ich habe das diese Woche noch mal ganz extrem ausprobiert. Ich bin oft nur zwei Verse weitergekommen. Noch mal durchzugehen, noch mal durchzulesen. Und das ist mit Bibelwort, was wir lesen, das ist genauso mit dem, was es mit uns macht. Und was das ist, dass ich mir das vorstelle, was es heißt, dass Gott gütig ist und dass die Substanz all dessen, was ich brauche, sie steht mir zur Verfügung durch Jesus. Jesus. Und ich glaube, dass das die Saat sein wird, die dann das auch wirklich zum Aufgehen lassen bringt, das, was Gott in dein Leben hineinlegen möchte. Und ihr kennt diese Bibelverse, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen. Also viele Christen erleben hier reaktiv. Ja, sie reagieren. Ja, und da kommt ein negativer Impuls, ein Impuls von Zweifel oder von, ja, damals hat es Gott auch nicht gemacht. Oder. Und wir reagieren drauf. Und wir nehmen den Gedanken gefangen. Und es ist wichtig, jeden Gedanken. Aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, dass wir nicht nur reaktiv auf Gedanken eingehen, sondern vielmehr aktiv. Das steht nämlich auch in der Bibel. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Lob verdient, Ehre und. Das ist, glaube ich, noch viel mehr der Bereich, wo wir uns schulen müssen, unsere Vorstellungskraft wirklich zu verändern, auszumalen. Oh, ich sage euch ein Beispiel. David. Vielleicht habt ihr es noch nie so gelesen. David macht uns deutlich in seiner Konfrontation mit Goliath, was das bedeutet. Ganz hautnah. Als David ins Lager ankommt, um seinen Brüdern Essen zu bringen und einfach die aktuelle Lage zu erkundschaften, was ist jetzt los, was ist gerade Sache, also ein Lagebericht auch sich anzuhören. Da kam er gerade rechtzeitig, um die Verspottung durch Goliath mitzubekommen. Und es ging so etwa so, und er ging hin und rief den Schlachtreihen Israels zu, also dieser Goliath, und sprach zu ihnen, warum zieht ihr aus, euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe die Schlachtreihen Israels verhöhnt an diesem Tag. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Wisst ihr, wie lange das ging? 40 Tage lang. Morgens und abends. Also ihr müsst mal euch vorstellen, was für eine Atmosphäre da herrscht in so einem riesen Heer. Morgens kommt dieser Goliath und verhöhnt sie. Guckt mich an, ich weiß ja, ich meine, das ist ja so ein über 2 Meter, keine Ahnung wie viel, ja. Da mache ich jetzt wenig her, wenn ich euch das jetzt beispielhaft vormache. Also ich stelle mir den so richtig so, also vielleicht irgendwie 3-mal mich vor, ja, so. Wie viel, was? Ja, genau. Und er verhöhnt sie. Hey, das hier entstand eine Atmosphäre der Angst. Und du hörst es morgens. Also du wachst auf und das allererste, was du mitkriegst, ist, ihr seid Schluffis. Guckt mich an. Hey, wer traut sich? Und, und. Und das Letzte, was du an dem Tag hörst, ist genau das Gleiche wieder. Was für eine Angstatmosphäre hat sich hier breit gemacht in dem Volk Israel. Mit diesen niederschmetternden Worten. Das hing wie so eine Wolke über dem ganzen Heer, über dem ganzen Schlachtfeld. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie erschraken. Und fürchteten sich sehr, heißt es in Vers 11. Versetzt euch in die Lage. Sie konnten dieses Bild nicht mehr aus ihren Köpfen kriegen. Das nahm so ihre Vorstellungskraft, ihr Denken ein. Und jedes Mal ein Schrei nach einem Freiwilligen, der sich Goliath stellt. Wer soll das machen? Und sie guckten sich an, vielleicht spekulierten sie schon untereinander, wer wäre der geeignetste Kandidat. Vielleicht gucken 10 Leute auf eine Person speziell und dem schlotterten die Knie auf einmal, weil er dachte, er wird jetzt gezwungen, so hintenrum, hinterrücks, zu etwas gedrängt, was er gar nicht will. Sie waren schon besiegt, noch bevor sie aufs Schlachtfeld gingen. Allein in ihrem Denken, allein in ihrer Vorstellungskraft haben sie sich schon als besiegt gesehen. Der David, der verbrachte all die Tage ganz woanders, bei seinen Schafen. Der wollte ja nur kurzzeitig dahin gehen, Essen zu bringen, Lagebericht zu hören. Also er hat sich nicht den ganzen Müll über angehört, was so zwischen den Lagern so umeinander ging. Und David kam in das Heer der Israeliten mit einem ganz anderen Bild vor Augen. In seiner Vorstellungskraft sieht er noch den Löwen, wie er auf seine Schafherde zugeht, voller Power und aufgerissene Maul und was auch immer. Jetzt fällt mir nur das bayerische Wort ein. Wie heißt denn das? Ah, der Speichel, ja genau. Der Speichel rann so herab. Ja, weil er diese Schafe als seine nächste Mahlzeit ansah. Und in diesem Bild sieht er sich noch, wie er diesen Löwen ergreift. Das heißt sogar an einer Stelle, dass er dem Löwen das Schaf aus dem Maul rausreißt. Wahnsinn, oder? Dieses Bild hat David vor Augen. Das nächste Bild, was er vor Augen hat, ist der Bär, der kam und auf seine Schafe wieder zugehen wollte. Und wie David voller Glauben auf diesen Bären besiegt hat. Ich glaube, für David war der Goliath einfach nur ein weiterer Bär. Vielleicht haben sie auch Ähnlichkeiten miteinander gehabt. Vielleicht war er so behaart, ich weiß es nicht. Aber zumindest so von der hünenhaften, kraftvollen Gestalt. Ja. Das war sein Waffenarsenal, seine Vorstellungskraft. Gott hat damals getan. Vielleicht hatte er auch Erfahrungen, wo Gott nicht immer jedes Gebet erhört hat, aber das gehörte nicht zu seiner Vorstellungskraft. Weil er sieht den Löwen und den Bären. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesen Philister kämpfen. David aber, dann heißt es weiter, er sprach, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesen Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Weil David sich nicht dieser Atmosphäre der Angst hingeben musste, nicht darin versunken war, war er frei. Er war frei, seine Schau über das Leben mit Gott, seinen Glauben an Gott, seine Vorstellungskraft, was hier geschehen kann, nicht überlagern zu lassen von dem Riesen Goliath. Cool. Merken wir, wie wir uns darin langsam wiederfinden, sowohl in dem einen als auch in dem anderen? Seine Schau war der komplette Gegensatz zu der ängstlichen Vorstellungskraft der Armee von Israel. Ich glaube oder ich bin echt der Überzeugung, dass David, noch bevor irgendwas passiert ist, da sah er bereits, wie er Goliath besiegt. Ich glaube wirklich, er hat es bereits gesehen. Er nimmt die Realitäten, die Wahrheiten Gottes und denkt drüber nach. Er singt darüber. Er lobpreist. Das ist ja ein einziger Lobpreis hier. Ja? Er wird mich auch von diesen Philister erretten. Er sieht die Errettung schon, bevor er auch nur einen Stein nimmt. Gott wird diesen Philister zeigen, ich bin Gott. Das sieht er. Das baut so dermaßen seinen Glauben auf. Weil das Arsenal Gottes ist für ihn so real. Die Möglichkeiten Gottes ist für David so real. Seine Brüder konnten das nicht sehen. Das Volk Israel konnte das nicht in ihrem Auge sehen, weil sie so geplagt waren, in ihrer Vorstellungskraft so ängstlich waren. Der König Saul konnte es auch nicht sehen, aber ihm mangelte es schlichtweg an Alternativen. Es war kein anderer da. Also hat er sich darauf eingelassen. Und David sah es, er rief zu Goliath genau das, was er sah. Und letztlich auch tun würde. David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit dem Speer und mit dem Wurfspieß. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Das ist passiert alles in seiner Vorstellungskraft, was Gott hier tun wird. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tiere der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Oh, das ist doch unsere Gemeindesituation, oder? Wow. Davids Vorstellung darüber, was Gott tun kann, Gott tun wird und wie Gott ist, wie groß Gott ist, diese Vorstellung darüber überlagerte das Bild von Goliath. Wie sieht dein Problem aus? Hey, um dein Problem zu verkleinern, der Satz kommt jetzt leider nicht von mir, obwohl ich den super finde. Um dein Problem zu verkleinern, musst du die Lösung vergrößern. Gut, ne? Je größer Gott für dich ist, desto kleiner wird das Problem für dich. Zugegebenermaßen, es verschwindet nicht immer automatisch, aber es ist ein geistliches Prinzip. Die Lösung besteht nicht darin, das Problem groß zu machen und hier noch sich reinzudenken und das noch auszuschmücken, was könnte werden. Hey Leute, es liegt so eine Macht dahinter, seinen Namen, also Gottes Namen, größer zu machen als alles andere überhaupt. Und manches hört sich echt krass an. Also zum Beispiel Krebs hört sich echt krass an, oder? Hey, wenn du dieses Wort hörst, puh, wow. Aber heute Morgen und im Hier und Jetzt sprechen wir als gesamte Gemeinde aus, dass der Name Gottes größer ist als Krebs. Und da kannst du alles andere reinfügen. Alles andere. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, heißt es im Psalm 16, Vers 11. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ich wiederhole nochmal diesen einen Part. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. In Fülle heißt, dass nichts mehr reinpasst. Es ist voll. Es ist keine Kapazität mehr frei. Das heißt in Fülle. Also in seiner Gegenwart, ne, so heißt es ja, vor deinem Angesicht, also in seiner Gegenwart ist der Inhalt all dessen, was wir zum Leben brauchen. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir nicht all das erhalten, was er für uns hat, was er für uns tun kann, ohne seine Gegenwart. Jetzt sind wir wieder bei unserem Oase, bei unserer Vision. Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes. Hier drin liegt die Fülle. Wow. Gott größer zu machen und nicht das Problem. Und Mose wusste um die Wichtigkeit der Gegenwart Gottes. Er sagt, Mose sprach zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Hey Leute, ich sage euch mal ganz ehrlich, wie oft habe ich in den letzten 2, 3 Wochen gebetet, wie oft stand ich hier irgendwo, ne, im Gottesdienstraum alleine und habe gesagt, Herr, wenn dein Angesicht nicht hier ist, gehe ich. Sofort. Wenn dein Angesicht nicht mit uns ist, gehe ich auch nicht mehr weiter. Es lohnt sich nicht, sich dessen auszusetzen. Sondern nur dann, wenn dein Angesicht, deine Gegenwart hier ist, werden wir weitermachen. Darf man das mal so sagen? Ich komme zum Schluss. Ich möchte, dass du dir erlaubst, dir vorzustellen. Also gestatte es deinem Glauben, dir vorzustellen, wie deine Erhörung aussehen wird. Also kling dich mal in das Bild von David ein, der ja ganz genau, detailgenau dem Philister erklärt hat, was er mit ihm machen wird. Ja? Möchte ich jetzt nicht wiederholen, ist auch nicht so ganz jugendfrei, aber es ging. Gestatte es jetzt mal dir selber, dir vorzustellen, wie deine Erhörung aussieht. Dass Gott eingreift, dass Gott größer ist, dass sein Name größer ist, wie das, was gerade gegen dich angehen will. Wie sieht Erhörung aus? Brüte darüber nach, wie die vollkommene Erhörung Gottes in deinem Leben aussehen wird. Sieh dich da drin. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immer zu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Wow. Gott, wir wollen deinen Namen größer machen, indem wir dich anbeten. Gott. Gott, und wir wissen, dass wir dadurch dem Feind sagen, dass wir nicht scheitern werden. Wir werden nicht scheitern. Gott, und egal, was da auf Einzelne oder auf uns als Gemeinde hier zukommen will, und wie sich das auch immer nennen mag, wie auch immer schrecklich sich das nennt. Gott, du bist größer. Du bist größer. Dein Name ist größer. Danke, Herr. Und du, der du so groß bist, du bläst deine DNA in uns hinein. Wow. Empfangt den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist. Halleluja, Gott. Habt ihr dazu einen Amen mit mir zusammen? Amen.